Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vor ein paar Tagen habe ich einen Geburtstagsbesuch gemacht zum 90. Geburtstag. Und die Jubilarin sagte zu mir, sie hätte seit einiger Zeit vor kurzem unsere Tochter Leni mal wieder gesehen. Und sie wäre so verblüfft gewesen, weil Leni mir doch wie aus dem Gesicht geschnitten sei. Sie sehe ganz genauso aus wie ich. Ich war ganz froh, dass Leni das nicht gehört hat, weil mit 13 will man nicht mehr unbedingt so aussehen wie die Mutter. Zumindest war sie total verblüfft. Und das ist mir wieder aufgefallen, wie oft wir das tun, ne? Dass wir dann irgendwie diese Ähnlichkeiten herstellen, ja? Dass Eltern, dass Kinder ihren Eltern sehr ähnlich sind oder Geschwister untereinander ähnlich sind und so. Und ich habe das Gefühl, das beginnt schon recht früh, eigentlich schon meistens kurz nach der Geburt. Und häufig sind es die Großeltern, die dann anfangen zu gucken, die Augen sind doch von der Mutter und Nase, naja, vielleicht ein bisschen der Vater, aber eigentlich kommt es nach der Mutter. Und dass man dann schon so anfängt, rumzuraten. Und wenn es dann, wenn die größer werden, dann kommt ganz häufig, oh ja, genau das hast du als Kind auch gemacht, da kommt sie jetzt ganz genau nach dir. Oder dass dein Sohn wird dir immer ähnlicher, kommt ganz nach dir. Das kennt ihr bestimmt alle. Ich habe auch mal gehört, dass es nach der Geburt des Babys den Vätern ähnlich sehen sollen, also kurz nach der Geburt, damit es den Vätern leichter fällt, das Kind als das eigene Kind auch anzunehmen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber also irgendwie spielt das schon eine Rolle, irgendwie, wem man ähnlich schaut. Und irgendwie neigen wir dazu, zu gucken. Und manchmal gibt es die Ähnlichkeit, manchmal muss man ganz genau hingucken, manchmal ist es vielleicht auch so eher so ein Wunschgedanke, dass da die Ähnlichkeit ist. Und wenn dann die Kinder groß sind, dann gibt es häufig ganz andere Sprüche. Ne? Dann kriegt man zu hören, du redest schon genau wie deine Mutter, ja? Oder ach, du wirst deinem Vater auch immer ähnlicher. Dann ist das nicht mehr so positiv gemeint. Ne? Das gibt es auch ganz häufig. Also Ähnlichkeiten zwischen Eltern und Kindern, die gibt es ja häufig, ja, und positiv oder auch negativ, ja, wie man das auch gerade irgendwie, ich denke, aber was diese Ähnlichkeiten doch deutlich machen, ist, zu wem man gehört, ja, also wer da zusammengehört, auch wo man herkommt. Und ob das Verhältnis jetzt zu den eigenen Eltern gut oder auch vielleicht schwierig war oder ist, auf jeden Fall kenne ich ja meine Wurzeln. Ich weiß, zu wem ich gehöre und ich weiß, woher ich komme. Ich glaube, deswegen ist es auch so, dass man häufig immer wieder davon hört, dass Adoptivkinder sich irgendwann auf die Suche machen nach den leiblichen Eltern. Also auch wenn sie in einer ganz tollen und liebevollen Familie aufgewachsen sind, dass man trotzdem irgendwann sich auf die Suche macht nach den eigenen Wurzeln, um da vielleicht auch sich selbst ein bisschen besser zu verstehen einfach zu erfahren, wo komme ich eigentlich her. Das scheint eine große Rolle zu spielen. Und die Frage, wessen Kind ich bin, ist nicht nur in dieser Welt wichtig, sondern auch darüber hinaus. Denn wir haben einen Vater im Himmel, der möchte, dass wir seine Kinder sind. Der möchte, dass wir wissen, wo wir herkommen und zu wem wir gehören. Und der auch möchte, dass wir ihm ähnlich sind und immer ähnlicher werden. Ich lese den Predigtext für den heutigen ersten Weihnachtstag. Er steht im ersten Brief des Johannes, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 6. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wir sind also jetzt schon Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld, so wie Christus ohne Schuld war. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Denn sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Doch ihr wisst ja, dass Christus auf diese Erde kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und er selbst ist ohne jede Sünde. Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Wir sind es wirklich, Kinder Gottes. Was für ein Zuspruch und was für eine frohe Botschaft. Wir sind es wirklich, schreibt Johannes hier. Also Johannes schreibt hier von einer ganz besonderen Herkunft. Denn wie der Mensch Klarheit über seine irdische Herkunft braucht, anscheinend wichtig ist, so braucht der Christ auch Klarheit über seine ewige Zugehörigkeit, nämlich die Zugehörigkeit zu dem Vater im Himmel. Und so können Christen in der Gewissheit leben und auch in dem Vertrauen, dass sie nicht als Heimatlose hier in der Fremde auf dieser Erde herumirren, sondern dass sie eine Heimat bei Gott haben. Ein ewiges Haus im Himmel sozusagen an der Seite Gottes. Das ist das, was Gott uns verspricht. Und unsere Zugehörigkeit ist damit schon klar. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Die Frage stellt sich aber doch ziemlich schnell, wer denn jetzt eigentlich genau die Kinder Gottes sind. Und häufig sagen wir ja, wir sind doch alle Kinder Gottes. Und ehrlich gesagt ist das etwas, was ich auch schön finde, wenn wir das so sagen könnten, dass wir einfach alle Kinder Gottes sind. Allerdings sagt die Bibel das etwas anders und da denke ich, hat die Bibel doch deutlich recht als mein Gefühl, was einfach nur Harmonie irgendwie bedürftig ist. Die Bibel spricht anders. Die zerstört auch diese pauschale Vorstellung, dass alle Menschen Gottes Kinder sind. Ich denke, man verwechselt da nämlich was. Eins ist klar, wir sind alle Gottes Geschöpfe. Das ist klar. Wir sind alle von Gott gewollt und von Gott gemacht, mit ganz viel Liebe. Und er hat uns einzigartig und ganz wunderbar gemacht. Und wir sind von ihm geliebt. Auch das ist klar. Aber die Gotteskindschaft, also Kind Gottes zu sein, das ist nochmal was anderes. Das ist etwas, was ich nicht von Geburt an einfach habe, sondern etwas, was mir verliehen wird sozusagen, was ich geschenkt bekomme von Gott. Und das ist so, wenn ich mein Leben öffne für Gott, für Jesus und wenn ich mit Jesus durchs Leben gehe, dann darf ich mich ein Kind Gottes nennen, sagt die Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus für dich hingab. In ihm und mit ihm darfst du leben. Wenn ich das für mein Leben annehme, dann werde ich zu einem Kind Gottes. Und dann gehöre ich zu ihm. Und dann verspricht er mir ein ewiges Haus im Himmel, eine ewige Zugehörigkeit bei meinem himmlischen Vater. Gestern beim Krippenspiel, ich versuche das Lied nochmal hinzukriegen, haben die Kinder nämlich auch ein Lied gesungen, Gottes große Liebe heißt das. Und da haben die nämlich auch gesungen, ich glaube, wenn wir ihm vertrauen, Amelia, magst du das sagen? Wenn wir ihm vertrauen, dürfen wir uns Gottes Kinder nennen? Sag nochmal. Ganz heißen, glaube ich, ne? Wenn wir ihm vertrauen, dürfen wir Gottes Kinder heißen. Da haben die Kinder genau das gesungen, worum es geht, nämlich Gott zu vertrauen in diesem Leben, in dieser Welt. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist das ein ganz wunderbares Geschenk und dann hat das auch Auswirkungen auf unser Leben. Wir können nämlich in einer Gewissheit leben. Und Gewissheit ist etwas, was Kinder brauchen. Ja, die Gewissheit, wohin sie gehören, die Gewissheit, dass sie geliebt werden, die Gewissheit, dass ihre Eltern hinter ihnen stehen, was auch passiert. Und das ist in unserer Welt leider gar nicht selbstverständlich, dass Kinder mit dieser Gewissheit auch immer aufwachsen. Da gibt es Enttäuschungen, es gibt Trennungen, es gibt Abbrüche und vieles mehr, was Kindern diese Gewissheit nehmen kann. Auch diese Gewissheit, geliebt zu sein, diese Gewissheit, dass sie sich auf die Eltern, auf die Familie verlassen können. Und ich habe das mal, es ist tatsächlich schon wieder einige Jahre her, habe ich das mal ganz, ganz deutlich mitbekommen. Da war ich nämlich auf einer Fortbildung und es gab auch so ein paar Selbsterfahrungsteile. Und bei einem war es so, dass wir in einer kleinen Gruppe zusammensaßen mit 10 Personen und wir sollten von unseren Prägungen erzählen, mit welchen Sätzen wir groß geworden sind. Also welche Sätze haben wir gehört, als wir Kinder und Jugendliche waren? Was haben unsere Eltern zu uns gesagt? Und einer nach dem anderen hat angefangen zu erzählen und es waren ganz unterschiedliche Menschen, auch ganz unterschiedlichen Alters und es war total erschreckend. Also eigentlich war es vor allen Dingen total traurig, weil das waren nämlich Sätze wie, du bist nicht gut genug. Oder Sätze, du schaffst das eh nicht. Sogar der Satz, dich haben wir eigentlich sowieso nie gewollt. Oder auch, du störst. Das waren Sätze, die immer wieder kamen, als die Menschen erzählten. Das waren Sätze, die sie als Kinder und Jugendliche immer wieder gehört haben und die sich in ihren Kopf reingebohrt haben, mit denen sie als Erwachsene immer noch leben. Und da kam kaum Positives. Und ich war als Letzte dran und habe mich kaum getraut zu sagen, mit welchen Sätzen ich aufgewachsen bin, weil ich es nämlich tatsächlich anders erlebt habe. Ja? Dass meine Eltern mich mit Sätzen begleitet haben wie, wir lieben dich, wir sind stolz auf dich, wir sind für dich da. Und nach diesem Austausch war ich tatsächlich besonders dankbar dafür, weil ich auch gemerkt habe, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass Eltern ihren Kindern dieses Gefühl geben und so prägen. Also diese Gewissheit, dass die Eltern wirklich hinter einem stehen, dass die Eltern einen lieben, das ist nicht selbstverständlich. Das haben nicht alle Menschen, ob jung oder alt, in diesem Leben hier. Bei Gott aber, bei unserem Vater im Himmel, können wir als Christen diese Gewissheit haben. Ganz egal, was wir in dieser Welt erleben, wir dürfen die Gewissheit haben, dass Gott da ist und dass Gott uns liebt. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. So groß ist Gottes Liebe, dass er uns zu seinen Kindern macht. Und wir dürfen wissen, dass er uns liebt. Dass er uns liebt mit allem, was wir mit uns bringen, auch mit allen unseren Fehlern und Ecken und Kanten. Wir dürfen wissen, dass er hinter uns steht und dass er uns nicht verlässt, ganz egal, was auch passieren mag. Gott ist da. Und diese Gewissheit zu haben, ist ein großes Geschenk. Aber diese Gewissheit zu haben, dazu gehört Vertrauen. Vertrauen ist es, was wichtig ist, das Vertrauen zu haben, dass Gott wirklich da ist, jederzeit, und dass er mich nicht verlässt. Und dass dieses Vertrauen auch stark genug ist, dass wenn vielleicht was Schweres passiert, ich trotzdem noch darauf vertrauen darf. In einer gesunden Beziehung haben Kinder dieses Vertrauen ihren Eltern gegenüber. Das Vertrauen, dass die Eltern es gut mit ihnen meinen und dass die Eltern hinter ihnen stehen und für sie da sind. Das ist immer dieses schöne Bild, das Kind, das auf einer Mauer oder so zum Beispiel steht, das kleine Kind die Arme ausbreitet und sagt, Papa, fang mich auf und einfach losspringen. Ja? Und der Vater muss einen Hechtsprung machen, um das Kind aufzufangen. Mit diesem Vertrauen, dieses Vertrauen, was kleine Kinder ihren Eltern gegenüber haben, genau dieses Vertrauen dürfen wir Gott gegenüber haben. Und wir dürfen uns in die Arme Gottes fallen lassen, voller Vertrauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns unseren Weg begleitet und dass er an unserer Seite ist und uns eines Tages zum Ziel führen wird. Und Gottes Kind sein zu dürfen, das bringt auch Veränderung mit sich. Das ist das Nächste. Ja? Das bedeutet nämlich, dass ich Gott immer ähnlicher werde. Also besser gesagt Jesus, ja? Weil Jesus hat es uns vorgelebt, wie wir zu leben und zu sein haben. Und das ist eine Folge der Gotteskindschaft, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und bei Kindern ist das ja nichts anderes. Da sieht man es ja auch immer wieder, wie sie nachahmen. Ja, dass sie versuchen, das zu machen, was die Eltern auch machen. Also ich erinnere mich noch, als unsere kleine Tochter noch deutlich jünger war, dass sie ganz genau geguckt hat, wie ich meine Spaghetti esse. Ja, und dann mit Löffel und Gabel angefangen hat zu kämpfen, weil sie es genau so hinkriegen wollte. Oder, das ist noch mehr Jahre her, unsere beiden Großen Mama und Papa gespielt haben. Ja, Leni hat meine Jacke angezogen und meinen Lieblingsschal und meine Lieblingsstiefel und stand im Flur und sagte ganz cool, wie ich das anscheinend immer tue, sondern ich bin die Mama. Ja. Und Aaron zog die Lederjacke von Olli an und diese riesigen Turnschuhe und stellte sich ganz cool daneben mit tiefer Stimme und ich bin der Papa. Eine ganz herrliche Szene, das haben wir auch fotografiert, darum erinnere ich mich auch noch sehr gut an dieses Bild. Kinder ahmen nach, ja, und ahmen einfach das Verhalten der Eltern schon sehr früh nach. Und das ist tatsächlich, wenn man das sich überlegt, eine große Verantwortung für uns Eltern, so, ne? Wie man sich verhält. Und Nachahmung ist einfach wichtig in der Entwicklung der Kinder, ein ganz wichtiger Baustein. Und es gilt genauso für die Gotteskinder. Denn wir haben ein großes Vorbild. Und das ist Jesus Christus. Er hat uns vorgelebt, wie wir ein Leben mit Gott führen können. Wie diese Gewissheit und das Vertrauen auf Gott und dass er da ist, gelebt werden kann. Durch seine Liebe zu Gott und zu den Menschen zeigt er uns, wie wir als Kinder Gottes auch in dieser Welt leben können. Mit welcher Liebe zu Gott und auch mit welcher Liebe zu unseren Mitmenschen. Und er hat uns gezeigt, wie wir ihm immer ähnlicher werden können, wie wir immer mehr Stück für Stück so leben und so handeln können, wie er es getan hat. Und damit ist es überhaupt kein moralischer Zeigefinger gemeint mit du musst, sondern es ist vielmehr eine Folge, dass ich Kind Gottes bin, dass ich gewiss bin, dass Gott da ist, dass ich darauf vertraue, dass er mein Bestes möchte, dass ich anfange, anders zu leben. Als Kind Gottes verändere ich mein Handeln und mein Denken. Und in dieser Welt, aber mit diesem anderen Denken und Handeln zu leben, das ist gar nicht so einfach. Johannes schreibt, dadurch aber sind die Kinder Gottes Fremde für diese Welt. Also die, die Gott nicht kennen und sich nicht Gottes Kind nennen können, die verstehen nicht, was ein Kind Gottes ist und wie es lebt in dieser Welt. Und so ist Kind Gottes zu sein auch immer ein Kampf. Und auch Kinder kämpfen und Kinder rebellieren. Das kennen, glaube ich, auch viele von uns. In der Trotzphase kann man das als Eltern schon sehr schön erleben und in der Pubertät dann geht es erst richtig los. Ja? Und so schwierig das für Eltern auch ist, das auszuhalten und auch mitzuerleben, was doch eigentlich aus diesem entzückenden kleinen Mädchen da geworden ist, so wichtig ist doch diese Phase für das Großwerden, ja? Für das Erwachsenwerden, sich abzulösen, den eigenen Willen zu erkennen und durchzusetzen und eigene Wege zu gehen. Und als Kind Gottes muss ich auch kämpfen und meine Meinung bezeugen. Und hierbei geht es aber jetzt geht es nicht um einen Ablöseprozess von den Eltern, sondern vielmehr um eine Loslösung von all dem, was uns von Gott trennt. Wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld, so wie Christus ohne Schuld war. So schreibt es Johannes. Wer ein Kind Gottes ist, der lebt anders. Und das ist eine natürliche Folge. Und Jesus Christus hat all unsere Sünde auf sich genommen, mit ans Kreuz und hat uns damit frei gemacht. Und wenn ich das weiß, dann kann ich gar nicht weiterhin daran festhalten an der Sünde. Dann versuche ich mein Möglichstes, mich von der Sünde fernzuhalten. Dass das nicht einfach ist, das wissen die meisten von uns. Und wir wären auch hoffnungslos verloren im Kampf gegen die Sünde, wenn wir nicht Jesus Christus an unserer Seite hätten und darauf vertrauen dürfen und gewiss sein dürfen, dass er da ist. Und es braucht bei uns auch täglich wieder neu diese Bitte, dass Jesus uns hilft, der Sünde zu widerstehen. Und Martin Luther hat das in seinem Morgengebet ganz schön geschrieben, dass er so immer den Tag neu wieder begonnen hat mit den Worten: Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Und dieser Kampf, den wir jeden Tag kämpfen, der lohnt sich. Gottes Kind zu sein, das lohnt sich. Johannes schreibt, meine Lieben, wir sind also schon jetzt Kinder Gottes. Aber was das bedeutet, ist noch gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Wir wissen jedoch, wenn Christus kommt, werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Es wartet noch etwas auf uns. Jesus Christus wird kommen. Wir werden seine Herrlichkeit sehen und wir werden ihm ähnlicher werden. Und Paulus schreibt es in seinem Brief an die Galater so: Ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Als Kind Gottes bin ich auch ein Erbe Gottes. Mir wird Wunderbares geschenkt. Und so ist es bei Kindern. Kinder erben im Normalfall nach dem Tod der Eltern das, was den Eltern gehört hat, also dass das die ersten Erben sind. Und ihnen steht zu, was den Eltern gehört hat. Das ist auch in dieser Welt auch nicht unbedingt problemlos und konfliktfrei in ganz vielen Fällen. Und bei Gottes Kindern ist es noch anders. Denn Gottes Kinder erben viel, unendlich viel. Gottes Kinder erben eine himmlische Zukunft, ein ewiges Haus im Himmel an der Seite Gottes, ein ewiges Leben. Aber nicht nur das, es ist nicht nur in der Zukunft, dass er uns damit vertrösten möchte, sondern es ist schon hier. Die Kinder Gottes erben auch eine erfüllte Gegenwart, ein erfülltes Leben hier in dieser Welt. Sie erben ein neues Leben und zwar schon jetzt. Und all das nimmt seinen Anfang mit der Geburt von Jesus Christus, damals im Stall von Bethlehem. All das nimmt seinen Anfang an Weihnachten. Mit diesem Kind in der Krippe beginnt Gott seine Rettung und er ermöglicht uns, an dieser Rettung beteiligt zu sein. Dieses Kind in der Krippe, das erwachsen wird und uns zeigt, wie ein Leben als Kind Gottes aussieht. Dieses Kind, das 30 Jahre später mit all unserer Schuld ans Kreuz geht, um uns mit Gott zu versöhnen und um uns den Weg zu Gott frei zu machen. Dieses Kind in der Krippe bildet den Anfang all dessen, Jesus Christus. Er ist es, der es uns ermöglicht, ein Kind Gottes zu sein. Was für ein Geschenk und was für ein Privileg, aber auch eine Herausforderung. Amen.